Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute zum Thema der diesjährigen Mediendozentur. Am Mikrofon begrüßt euch Ina Mecke. Smartphones, Tablets, digitale Vernetzung. Heutzutage sind wir jederzeit darüber informiert, was gerade auf der Welt passiert. Ein Griff zum Smartphone genügt und schon können wir mitreden. Über Bibis Beauty-Blog, über das Frühstück unserer Kommilitonen oder über Trumps neueste Tweets. Informationen überfluten uns minütlich. Jeder, der postet, möchte beachtet werden. Selbstdarsteller, Beauty-Blogger und die, die vom Journalismus leben. Die Verlage. Aber auch Parteien und Populisten nutzen diese Möglichkeiten, um ihre Botschaften zu streuen. Schnell kommt hier die Frage auf, wie glaubwürdig sind die Medien und wo soll das alles hinführen? Bei der Mediendozentur 2017 der Universität Tübingen und des SWR war auch der Investigativjournalist Georg Maskolo zu Gast. Er sprach über den Krieg der Worte und die Macht der neuen Lüge. Anlässlich dieser Veranstaltung schrieben Masterstudenten der Medienwissenschaft im Rahmen eines Seminars bei Bernhard Pörksen und Andreas Nahr, Studioleiter beim SWR Tübingen, vier längere Beiträge zum Thema Medien. Die wollen wir euch heute exklusiv vorstellen. Es geht um Fake News, Populismus und die Zukunft der Medien.
Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang.
Allein! Die Welt hat mich vergessen!
Ich glaub's TV, 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 TV.
Der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt auf einem Selfie mit Bundeskanzlerin Merkel. Kann das sein? Tausendfach ging dieses Bild nach dem Attentat durch die sozialen Medien. Falsch ist es dennoch, denn das Bild zeigt die Kanzlerin mit einem unbescholtenen syrischen Flüchtling. Doch irgendjemand hat diese Fake News erfolgreich in Umlauf gebracht und viele etablierte Medien haben darüber berichtet. Das ist nur ein Fall von vielen. Denn längst beherrscht die Debatte über Fake News die Medienwelt. Manche Redaktionen haben sogar eigene Projekte gestartet, um sie zu widerlegen. Aber lohnt sich die ganze Aufregung über Fake News überhaupt?
Ich finde die Debatte jetzt so ein bisschen scheinheilig. Muss man jede Kleinigkeit, die da irgendwie durchs soziale Netz gejagt wird, aufklären? Nein.
Ich glaube, die Fake News-Debatte ist jeden Cent wert, der in sie reinfließt und jede Aufregung wert.
Zwei Männer, zwei Meinungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während Max Muth vom Bayerischen Rundfunk die Diskussion um Fake News gut findet, hält Martin Müller vom Spiegel die Aufregung für übertrieben. Was also tun? Weitermachen wie immer oder aktiv kämpfen gegen gezielt lancierte Falschmeldungen? Die deutschen Medien reagieren ganz unterschiedlich.
Beispiel 1. Der Bayerische Rundfunk. Erst vor kurzem startete er ein Projekt mit dem Titel Social Listening und Verifikation. Dabei soll ein zweiköpfiges Team Fake News enttarnen und korrigieren. Das Team soll dabei mit den Fachredaktionen im Sender zusammenarbeiten.
Unsere Aufgabe muss sein, einer der vertrauenswürdigsten Informationsanbieter am Markt zu sein. Und das schaffen wir wahrscheinlich auch dadurch, indem wir bei anderen Anbietern immer mal wieder darauf hinweisen, dass das Quatsch ist, wenn es Quatsch ist und warum das Quatsch ist.
Max Muth ist einer der Fake News-Bekämpfer beim Bayerischen Rundfunk. Er sagt, soziale Netzwerke sind schuld, dass sich Fake News so schnell verbreiten. Vor allem, weil Menschen vermeintliche Nachrichten weiterverbreiten, ohne richtig nachzudenken. In Zukunft könnte sich das jedoch ändern.
Ich glaube, dass in 5 Jahren Leute in sozialen Netzwerken um einiges misstrauischer sind, wenn ich früher in der Zeitung was gelesen habe, was mich wütend macht, dann konnte ich das den anderen Leuten am Frühstückstisch erzählen. Heute, wenn ich was lese, was mich wütend macht, dann habe ich in den 5 Minuten, in denen ich früher überlegt habe, wen ich jetzt deswegen anrufe, den Artikel 3-mal geteilt und 5-mal kommentiert und weiterverbreitet. Und ich glaube, das wird es in 5 Jahren nicht mehr geben. Oder sagen wir, ich hoffe, das wird es in 5 Jahren so nicht mehr geben. Und dann haben wir schon mal ein Problem weniger.
Beispiel 2, der Spiegel. Der Spiegel sieht es nicht als seine Aufgabe, Falschmeldungen zu entkräften. Er will vor allem selber gut und richtig berichten. Dafür setzt die Redaktion auf das altbewährte, klassische Fact-Checking.
Da arbeiten Physiker, da arbeiten Islamwissenschaftler, da arbeiten Ärzte, und die dann jeweils in ihrem eigenen Gebiet die Texte verifizieren. Und das macht der Spiegel nicht erst seitdem es Facebook und Google gibt, sondern schon seit vielen Jahrzehnten, und bisher sind wir damit auch sehr gut gefahren.
Warum also etwas ändern, wenn es bisher immer so gut funktioniert hat? Gedanken darüber, wie Fake News den Journalismus verändern, macht man sich beim Spiegel trotzdem, sagt Spiegelredakteur Martin Müller.
Es geht ruckzuck über soziale Netzwerke, bestimmte Dinge sofort mit einer riesigen Reichweite für jedermann. Der braucht keine Zeitungslizenz, der braucht keine Druckerpresse, der braucht nichts mehr. Der kann einfach Sachen behaupten, und das Problem ist, dass die Algorithmen natürlich auf Dinge, die emotionalisieren, besser anspringen und sich deshalb sogar möglicherweise schneller verbreiten, als es wahre Nachrichten tun. Es gibt Trollfabriken, es gibt Bots und strategisch platzierte Fake News. Und das Ganze ist deshalb meiner Meinung nach so kritisch, weil die Medienkompetenz der Menschen langsamer wächst als die technischen Möglichkeiten, die Manipulatoren mitbringen.
Beispiel 3. Die Esslinger Zeitung. Eine Regionalzeitung. Mit klassischen Fake News hat sie wenig zu tun. Leser werfen der Zeitung aber gelegentlich vor, selber Fake News zu machen, also falsch zu berichten. Die Esslinger Zeitung setzt dagegen auf 1. Saubere journalistische Arbeit.
Wir müssen mit den Möglichkeiten zurechtkommen, die wir haben. Ja. Deswegen fängt es bei jedem einzelnen Kollegen, bei jedem Volontär, bei jedem Praktikanten fängt es eben an, dass man einfach der Wahrheit verpflichtet ist, dass das zu seinem eigenen Ethos gehört und dass man immer, immer, immer misstrauisch gegen vorgesetzte Wahrheiten ist. Ja. Immer.
Nur wenn jeder diese Grundsätze beachtet, könne sich der Journalismus weiterentwickeln, sagt Gerd Schneider, Chefredakteur der Esslinger Zeitung. Dazu trägt seiner Meinung nach auch die Fake-News-Debatte bei.
Das ist ganz sicher eine positive Entwicklung, dass wir Journalisten offener geworden sind, dass wir uns mehr dem Leser auch öffnen, dass wir ihn nicht mehr von oben herab behandeln. Und dazu gehört selbstverständlich auch zu zeigen, wenn es darauf ankommt, ich habe die und die Quellen benutzt, die sind so und so glaubwürdig oder ich habe so und so recherchiert. Das ist sicher eine Offenheit, die unserer Sache und dem Journalismus auch gut tut.
Beispiel 4. Mimikama.at. Ein Internetportal, das Geschichten checkt. Was ist Fakt und was ist Fake? Diese Geschichten kommen dabei direkt von den Usern.
Wir selbst sind irgendwo eine Schnittstelle zwischen Nutzern, zwischen Journalismus, zwischen dem, was im Internet herrscht. Also eine völlig neue Form dessen, was so publiziert wird.
André Wolf von Mimikama sieht sich also nicht als Journalist, sondern als eine Art freier Informationsverwalter und Vermittler und als moderner Aufklärer. Damit ist er nicht allein.
Das ist interessanterweise ein sehr großer Ast, der jetzt gewachsen ist, wo wir wirklich alle parallel arbeiten. Und das Schöne ist, wir kennen uns untereinander. Das ist das Tolle, wir sind vernetzt. Man schreibt sich untereinander, man tauscht untereinander Informationen aus. Was hat der eine, was hat der andere? Und wir gehen völlig frei auch mit den Informationen um. Also andere halten nicht zurück, wie es vielleicht früher öfter mal war, sondern in diesem Bereich arbeitet man Hand in Hand und das ist sehr positiv und da freue ich mich wirklich auf eine tolle Zukunft.
Fazit?
Medienhäuser reagieren unterschiedlich auf die Fake-News-Debatte. Die einen setzen auf journalistische Tugenden und sagen, das reicht. Andere starten eigene Projekte, um Fake-News aufzuklären. Der Medienjournalist Daniel Buß sagt, kurzfristig seien Anti-Fake-News-Projekte genau das Richtige.
Diese Redaktionen sind vor allen Dingen sowas wie Übergangsphänomene, in denen Taskforce-mäßig Kollegen zusammengesetzt werden. Und die Kollegen sollen dann einerseits mit neuen Werkzeugen experimentieren, Arbeitsprozesse letztlich ja auch neu aufbauen. Und ich verstehe all diese Einrichtungen so, dass diese Kollegen dann auch wieder in ihre klassischen Redaktionen gehen, um das Wissen dann dort auch letztlich zu etablieren. Aus meiner Sicht ist das natürlich absolut wünschenswert, was da passiert, denn es geht ja darum, Journalismus weiterzuentwickeln und ich glaube, dafür braucht es auch zumindest übergangsweise neue Redaktionen.
Langfristig helfen Fake News dem Journalismus sogar. Und vielleicht, sagt Daniel Buß, heißt es irgendwann?
Fake News sei Dank. Also Fake News haben mit Sicherheit dafür gesorgt, dass der Journalismus anders funktioniert. Ich würde sagen, besser funktioniert, gestärkt aus dieser Entwicklung hervorgehen wird. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der jetzt erstmal in diesen Anti-Fake News-Teams eingesetzt hat. Und in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren werden diese Veränderungen dann sicher auch die Breite der Medienlandschaft erreichen.
Fake News und wie die Debatte darüber in den deutschen Medien ankommt. Ein Beitrag von Tatjana Matwenko, Max Schweitzer, Alexander Moskowitsch und Andrea Spiegel.
Jeden Morgen war er pünktlich dran, seine Kollegen sahen ihn fragend an. Sag mal, hast du noch nicht gesehen, was in der Zeitung steht? Er schloss die Türe hinter sich, hängte Hut und Mantel in den Schrank fein säuberlich, setzte sich, da wollen wir erst mal sehen, was in der Zeitung steht. Und da stand es fett auf Seite 2, Finanzskandal, sein Bild dabei und die Schlagzeile, wie lang das wohl so weitergeht. Er las den Text und ihm war sofort klar, eine Verwechslung, nein, da war kein Wort von wahr. Aber wie kann so etwas erlogen sein, was in der Zeitung steht? Auf das Blatt, das vor ihm lag. Es traf ihn wie ein heimtückischer Schlag. Wie ist es möglich, dass so etwas in der Zeitung steht? Das Zimmer ringsherum begann sich zu drehen. Die Zeilen konnte er nur noch verschwommen sehen. Wie wehrt man sich nur gegen das, was in der Zeitung steht? Die Kollegen sagten, stell dich einfach stur. Er taumelte zu seinem Chef über den Flur. Aber selbstverständlich, dass jeder hier zu ihnen steht. Ich glaube, das Beste ist, Sie spannen erst mal aus. Ein paar Tage Urlaub, bleiben Sie zu Haus. Sie wissen ja, die Leute glauben gleich alles, nur weil's in der Zeitung steht. Er holte Hut und Mantel, wankte aus dem Raum. Nein, das war Wirklichkeit, das war kein böser Traum. Wer denkt sich sowas aus wie das, was in der Zeitung steht? Er rief den Fahrstuhl, stieg ein und gleich wieder aus. Nein, er ging doch wohl besser durch das Treppenhaus. Da wird ihn keiner sehen, der wüsste, was in der Zeitung steht. Er würde durch die Tiefgarage gehen. Er war zu Fuß, der Pförtner würde ihn nicht sehen. Der wusste immer ganz genau, was in der Zeitung steht. Er stolperte die Wagenauffahrt rauf, sah den Rücken des Pförtners, das Tor war auf. Das klebt wie Pech an dir, das wirst du nie mehr los. Was in der Zeitung steht, 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 was in der Zeitung steht. Was in der Zeitung steht. Er eilte zur U-Bahn-Station, jetzt wüssten es die Nachbarn schon. Jetzt war's im ganzen Ort herum, was in der Zeitung steht. Solange die Kinder in der Schule waren, solange würden sie es vielleicht nicht erfahren. Aber irgendwer hat ihnen längst erzählt, was in der Zeitung steht. Er wich den Leuten auf dem Bahnsteig aus, ihm schien, die Blicke aller richteten sich nur auf ihn. Der Mann im Kiosk da, der wusste Wort für Wort, was in der Zeitung steht. Wie eine Welle war's, die über ihn zusammenschlug, wie die Erlösung kam, der Vorzug. Du wirst nie mehr ganz frei, das hängt dir ewig an, was in der Zeitung steht. Was wollen Sie eigentlich? Fragte der Redakteur. Verantwortung, Mann, wenn ich das schon höre. Die Leute müssen halt nicht gleich alles glauben, nur weil's in der Zeitung steht. Na schön, so eine Verwechslung kann schon mal passieren. Da kannst du noch so sorgfältig recherchieren. Mann, was glauben Sie, was Tag für ein Unfug in der Zeitung steht? Ja, sagte der Chef vom Dienst, das ist wirklich zu dumm. Aber ehrlich, man bringt sie doch nicht gleich um, nur weil mal aus Versehen was in der Zeitung steht. Die Gegendarstellung erschien am Abend schon, 5 Zeilen mit dem Bedauern der Redaktion. Aber Hand aufs Herz, wer liest, was so klein in der Zeitung steht?
Reinhard May mit Was in der Zeitung steht. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute ist die diesjährige Mediendozentur in Tübingen. Lügenpresse, Staatspropaganda, Nazi-Methoden. Mit solchen Begriffen werden Journalisten mittlerweile regelmäßig attackiert. Vor allem in sozialen Medien wie Facebook sind populistische Stimmen präsent. Aber auch beim SWR in Stuttgart.
Da kann man dann lesen, verpisst euch mit eurer scheiß Flüchtlings-Araber-Politik. Merkt ihr nicht, dass die Willkommenskultur bergab geht? Da nützt auch das immer wieder positive Berichten über das Übel nicht. Es grüßt Manchester.
Formulierungen wie diese begegnen Martin Benson inzwischen täglich. Benson ist Social-Media-Experte beim SWR Stuttgart. Er beobachtet seit ein paar Jahren, wie die Kommentatoren auf Facebook immer hemmungsloser hetzen. Auch für Gregor Meyer, Chefredakteur der digitalen Medien bei Phoenix, gehören solche Angriffe im Netz zum Alltag.
Wir haben jetzt vor nicht allzu langer Zeit einen AfD-Parteitag betreut, hatten den 2 Tage lang bei Phoenix im Programm drin und haben natürlich eine entsprechende Anzahl von User-Kommentaren gehabt und mussten da massiv sogar zum Teil reingehen, weil da einfach Vokabular verwendet wurde und Formulierungen verwendet wurde, die ganz klar in einen Bereich reinfallen, wo es nicht mehr durch die normale Meinungsfreiheit gedeckt ist.
Nicht nur im Internet sehen sich Journalisten Anfeindungen ausgesetzt. Uschi Strautmann, Leiterin der Fernsehabteilung Baden-Württemberg Information beim SWR Stuttgart, erinnert sich auch an andere Vorfälle.
Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir beispielsweise bei Außendrehs zum Teil angepöbelt wurden. Also wir haben jetzt hier keine Pegida-Demonstrationen gehabt, aber es gab ja auch in Stuttgart Demonstrationen, wo linke und rechte Lager aufeinander getroffen sind und wo teilweise unsere Reporter dann schon auch mal angerempelt wurden.
Ein Begriff, der dabei immer wieder fällt, ist der Lügenpresse. Was bezwecken Populisten, wenn sie diesen Vorwurf äußern? Dazu Guido Zurstiege, Professor der Medienwissenschaft an der Universität Tübingen.
In dem Moment, in dem ich einen freien Journalismus diskreditiere, in dem Moment, in dem ich ihm das Recht aberkenne, objektiv zu berichten, in dem Moment, in dem ich das erfolgreich mache, bleibe als Informationsquelle und als Quelle des validen Kommentars nur noch ich selber. Und das ist das, was der Populist sich wünscht, sich gewissermaßen selber an die Stelle zu setzen, an der sonst der Journalismus steht.
Die Ursache für die weit verbreitete Kritik an den Medien basiert für Professor Zurstiege auf einer zentralen Eigenschaft des Journalismus.
Journalisten und Journalistinnen wählen aus. Sie gewichten. Sie sagen, das ist heute unsere Top-Story und nicht das. Und genau weil das so ist, steht der Journalismus seit jeher unter Motivverdacht.
Dass sich das Misstrauen gegenüber den Medien gerade in heutiger Zeit so entlädt, liegt für Gregor Meyer am Internet. Im Netz verhielten sich Menschen schlicht anders als in der Realität.
In der Regel sind sie in der Virtualität enthemmter und sind wesentlich freier mit dem, was sie sagen und achten dabei wesentlich weniger auf zum Beispiel auch gesetzliche Grenzen, also Grenzen des Strafrechts, Beleidigungen, solche Tatbestände werden da komplett verdrängt.
Auch Algorithmen spielen online eine entscheidende Rolle. Sie werten Nutzerdaten aus und registrieren, welche Seiten man anklickt. Den Nutzern werden daraufhin diese Seiten vermehrt angezeigt. Andere Blickwinkel geraten dabei in den Hintergrund. Dieses Phänomen bezeichnet man als Echokammer, wie Zurstiege weiter ausführt.
Was tatsächlich passiert ist, dass Menschen in sozialen Netzwerken, in digitalen Medien Verstärkung kriegen für bereits bestehende Einstellungen und bestehende Meinungen und vor dem Hintergrund der allgemeinen Öffentlichkeit begegnen.
Die eigene Meinung wirkt dann nicht mehr wie eine unter vielen, sondern wie der allgemeine Konsens. Gregor Meyer.
Und dann kommt man natürlich schnell dazu, dass diejenigen, die vielleicht eigentlich im Mainstream sind, also die sogenannte Lügenpresse zum Beispiel, dass die ja eigentlich alle lügen müssen, weil sie ja das nicht widerspiegeln, was der Facebook-Algorithmus widerspiegelt.
Für politische Gruppierungen sind soziale Netzwerke darum ein optimaler Raum, neue Anhänger zu generieren.
Also die sozialen Medien spielen eine ganz große und ganz enorme Rolle für solche Parteien. Und zwar deswegen, weil sie es ermöglichen, hier Wählerpotenzial zu motivieren, zum einen, zum anderen aber auch argumentative Figuren, Begründungsrhetoriken, Begründungsmuster in Anschlag zu bringen.
Doch welche Strategien haben die Medienhäuser entwickelt, um den Anfeindungen und dem Vertrauensverlust zu begegnen? Der SWR Stuttgart bietet seinen Mitarbeitern Schulungen im Umgang mit Populisten an.
Wir haben dann hier interne Seminare auch im SWR gehabt, wo die Reporter einfach entsprechend geschult wurden, um dann vor Ort auch darauf reagieren zu können und damit umzugehen.
Martin Benson ergänzt seine SWR-Kollegin.
Ich glaube eher, dass wir uns nochmal neu einstellen mussten, einfach mit unserer Art zu berichten, einfach nach journalistischen Kriterien zu berichten, wie wir es ja auch gelernt haben letztendlich, uns nochmal neu einzustellen auf eine Situation, wo wir erstmal unmittelbar mit Vorwürfen konfrontiert werden. Da sozusagen auch wirklich ohne Schaum vom Mund zu berichten, das Ganze zu sezieren, auch nochmal objektiv zu betrachten.
Auch bei Phoenix arbeitet man mit klaren Strukturen, wie Meyer erläutert.
Also was machen wir? Sorgfältig recherchieren, seine Arbeit sorgfältig machen, die Recherche, also bereit sein, die Recherche auch transparent zu machen. Das heißt, bei Nachfragen auch zu erklären, wie wir zu dem Gedanken kommen, dass etwas so oder so ist.
Professor Zurstiege sieht diese Ansätze der Redaktionen jedoch kritisch. Sie gehen ihm nicht weit genug.
Das sind Strategien, die man zu jeder Zeit eigentlich hätte in Anschlag bringen können. Natürlich ist Schulung immer gut, ja, und natürlich ist Transparenz immer gut. Ja? Aber ich weiß nicht, inwieweit es geeignet ist, dieses konkrete Problem in dieser konkreten historischen Situation, in der wir uns befinden, zu lösen.
Journalisten sollten sich vielmehr zusammentun, um den Angriffen gegen ihre Glaubwürdigkeit entgegenzuwirken.
In einer solchen Zeit müssen sich journalistische Institutionen vernetzen und dürfen sich eben nicht mehr als Einzelkämpfer begreifen, sondern müssen ihre Ressourcen bündeln, um Qualität zu produzieren. Das ist das eine. Aber auch um Verhandlungsmacht gegenüber Dritten zu entwickeln. Ich will Ihnen dafür mal ein Beispiel geben. Warum sind eigentlich nicht alle Journalisten während der Pressekonferenz Trumps aufgestanden, als dieser die Presse pauschal bestimmt hat? Warum sind da eigentlich nicht alle aufgestanden und haben gesagt, wir sind die Presse und wir lassen uns das nicht bieten?
Viele Medienhäuser werden solch einen Boykott kaum riskieren wollen. Der wirtschaftliche Druck ist zu groß, vor allem wegen des Internets. Auch bei der journalistischen Arbeitsweise sieht Zurstiege Verbesserungsmöglichkeiten.
Populismus lebt von der Verkürzung. Leser, die eine Zeitung nicht kennen, leben auch von der Verkürzung, und zwar dadurch, dass sie nur Schlagzeilen lesen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall vermeiden, populäre Slogans zu Schlagzeilen zu machen. Also das ist ein ganz einfacher handwerklicher Trick, Slogans raus aus den Schlagzeilen, weil das genau das ist, was die meisten Leute lesen.
Medien sind jedoch darauf angewiesen, dass sie gelesen werden. Somit scheint eine journalistische Antwort noch nicht gefunden. Aber ist sie überhaupt nötig? Eine Studie der Universität Würzburg ergab, dass das Vertrauen in die Medien 2015 zwar einbrach, im letzten Jahr jedoch den höchsten Stand seit 2000 erreicht hat. Besteht die Vertrauenskrise noch heute?
Wenn ich die Ergebnisse sehe, dann stimmt das einfach nicht. Dann haben wir nach wie vor eine hohe Glaubwürdigkeit. Und gerade wir, ich benutze das Wort jetzt auch mal, Qualitätsmedien. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
Ein etwas differenzierteres Fazit zieht Gregor Meyer.
Ich würde nicht sagen, dass sich das jetzt deutlich verbessert hätte oder sowas. Also ich finde, dass das latent weiter schwelt und dass das vorhanden ist. Und ich glaube, dass das auch noch eine ganze Zeit lang so weitergehen wird. Und ich denke, dass das einfach zu einem Bestandteil zu meiner Arbeit dazugehört, so wie das früher eben auch andere Dinge waren, die zur Arbeit dazugehört haben.
Ein Beitrag von Priscilla Ackermann an Christine Emden, Amelie Hambrecht und Kai Jostmeier. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle mit einer Sendung zur Mediendozentur.
Täglich am Morgen, zum Mittag, am Abend, da höre ich süße Zaubermelodien. Morgens erwach ich, da turn ich und lach ich und ich vergesse fast mich anzuziehen. Ja, wenn ich auf den kleinen Knopf gedrückt, da fühle ich mich plötzlich weltentrückt. den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, 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 Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruh. Träum ich von dem Dudel, 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 Du. Manche entbrennen für Golf und für Rennen, das Boxen lieben sie bis zum Knockout. Üben das Bridge nur und lieben den Kitsch nur und andere bleiben zu Hause mitten auf Braut. Marie hört abends Johann Strauss aus Wien und wecken tut sie morgens Lohengrin. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, 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 Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruh. Träum ich von dem Dudel, 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 Du. Alfred, der Braune, der macht mir stets Laune und was die Milch kostet, weiß man gleich Bescheid. Man sagt, das Wetter, das wird schon viel netter und wenn es draußen schneit, sagt man, es schneit. Und wenn ich will, dass man von Liebe spricht, gibt man gerade den Chinesisch Unterricht. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio dieses süße. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruh. Träum ich von dem Dudel, 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 Du. An meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruh. Träum ich von dem Dudel, 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 Du.
Willi Rosen mit Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio aus dem Jahr 1931. Und ich hoffe, ihr sitzt jetzt auch davor.
Micro Europa.
Micro Europa.
Es hagelt Kritik von allen Seiten. Wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, sind sich manche Politiker und viele zahlende Bürger einig. Der abgabenfinanzierte Rundfunk sei zu groß, zu mächtig und zu teuer. Die öffentlich-rechtlichen Sender sehen das anders. Sie wollen mit ihrem System die politische
Doch
und
wie
wirtschaftliche
relevant ist der Öffentlichkeit der Medien Rundfunk in Deutschland für unsere Gesellschaft?
Und welche Rolle spielt er in der heutigen Medienlandschaft? Im nächsten Beitrag hört ihr Argumente von Befürwortern und Kritikern.
Zwangssteuern sind verboten. Und das ist eine Zwangssteuer.
Wenn Alois Wiebner, der viele Jahre selbstständig im Transportgewerbe tätig war, über Zwangssteuer spricht, meint er den Rundfunkbeitrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Wiebner ist gegen das Finanzierungsmodell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und weigert sich, die 2013 eingeführte Haushaltsabgabe zu bezahlen.
Also bis 2013 war es nur einigermaßen gerechtfertigt, da konnte man wählen, möchte ich Fernsehen schauen oder nicht. Aber nur jetzt seit dieser Änderung, dass ich eine Gebühr bezahle, egal ob ich einen Fernseher habe oder nicht, das ist hochgradig sittenwidrig.
Beitragsverweigerer wie der in München lebende Alois Wiebner kritisieren vor allem die fehlende Entscheidungsfreiheit. Sie wollen selbst entscheiden, ob sie für ein Programm bezahlen oder nicht. René Ketterer aus Trossing bei Rottweil ist Gründer der Internetplattform Online-Boykott. Der Geschäftsführer einer IT-Firma organisiert landesweite Aktionstage und Demonstrationen gegen die Rundfunkbeiträge. Er widersetzt sich dem Grundsatz des Finanzierungsmodells schon seit Jahrzehnten und schuldet dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk derzeit etwa 800 Euro.
Mir geht es eigentlich nicht um das Geld, sondern mir geht es wirklich um die Sache. Ich werde wahrscheinlich wieder eine gerichtliche Auseinandersetzung haben mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wegen der anstehenden Gebühren. Irgendwann wird es so sein, dass sie mich gegen die Wand drücken und ich muss halt bezahlen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich dann aufgebe.
Derzeit kommt jeder Haushalt mit monatlich 17,50 Euro für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf. Die Rundfunkanstalten reagieren damit auf eine Entwicklung, die die Medienlandschaft stark verändert hat, den Einzug des Internets. Mit Einführung eines Rundfunkbeitrags pro Haushalt werden alle zur Kasse gebeten, die grundsätzlich die Möglichkeit haben, das Angebot zu nutzen, sei es über Fernseher, Radio oder Internet.
Warum muss ich Gebühren bezahlen, nur weil ich eine Wohnung besitze? Ich bin bereit, Gebühren zu bezahlen, wenn ich dann wählen darf, welchen Sender ich dann schaue.
Wiebmer und Ketterer stehen für die Unzufriedenheit vieler Privatpersonen. Ihre kritischen Stimmen erreichen auch die neuen populistischen Bewegungen in der Politik. So verschafft sich insbesondere die AfD durch ihre Medienkritik in der Bevölkerung Gehör. Die Partei fordert eine grundlegende Reform des derzeitigen Systems. Markus Frohnmeier ist Bundesvorsitzender der Jungen Alternative und erklärt, warum für ihn eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen dringend nötig sei.
Wir haben mittlerweile 22 Fernsehkanäle und 67 Radiosender, die alle rund um die Uhr senden. Und wir sind eben der Auffassung, dass so viel Information gar nicht vermittelt werden kann, wie eigentlich Angebot besteht. Das bedeutet, hier könnte man eigentlich das Angebot einschrumpfen.
Die Rundfunkanstalten sind sich dieser Kritik bewusst. Dennoch wäre eine grundlegende Umstrukturierung der öffentlich-rechtlichen Medien nicht zielführend. Das sagt die Landessenderdirektorin des SWR, Stefanie Schneider. Würden sich die Öffentlich-Rechtlichen nach dem Modell eines Pay-TV-Senders finanzieren, leide in erster Linie die Unabhängigkeit des Programms.
Dann würde man anfangen, mit potenten Partnern zu arbeiten, Werbepartnern, die bereit sind, einen zu unterstützen, damit man sicherstellen kann, dass man weiterarbeiten kann. Und dann ist man schon in der Korruptionsfalle, dass man eben nicht mehr frei entscheiden kann. Und das wäre das Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Die Anfänge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks liegen in der Nachkriegszeit. 1950 schlossen sich die Landesrundfunkanstalten zur ARD zusammen. Das von den Alliierten geschaffene Rundfunksystem wurde daraufhin schrittweise erweitert. Eine wichtige Reform fand in den 1980er Jahren statt, als das duale Rundfunksystem eingeführt wurde. Neben den Öffentlich-Rechtlichen gibt es seitdem auch private Sender, die sich durch Werbeeinnahmen finanzieren. Laut Bundesverfassungsgericht können sie kein umfassendes und unabhängiges Programmangebot bereitstellen. Für die sogenannte Grundversorgung ist weiterhin der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland zuständig. Dass der Begriff Grundversorgung nicht so leicht zu verstehen ist, weiß Karl Geibel. Er ist Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes Baden-Württemberg und Mitglied des Rundfunkrates des Südwestrundfunks. Für den erfahrenen Journalisten besteht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darin, die Wirklichkeit wiederzuspiegeln und den Bürgern umfassende Inhalte zu bieten.
Sodass er seine Entscheidungen treffen kann, dass er sich zurechtfinden kann in der Welt. Das ist das Ziel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das nennt man die Grundversorgung, die er zu leisten hat in Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft. Es gilt auch für die Unterhaltung.
Der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender beschränkt sich also nicht nur auf die reine Informationsvermittlung. Grundversorgung bedeutet demnach keine Minimalversorgung. Genau darin sehen Kritiker wie Markus Frohnmeier von der Jungen Alternative ein Problem.
Ich meine, jeder, der mal ARD, ZDF einschaltet, der kann sehen, dass doch relativ viel Boulevard mittlerweile dabei ist. Irgendwelche Unterhaltungsserien und im Grunde recht wenig Information.
Dem widerspricht eine aktuelle Studie des Instituts für empirische Medienforschung in Köln. Die Programmanalyse für das Jahr 2016 zeigt, dass die Informationsanteile im Ersten und im ZDF deutlich höher sind als die der drei größten privaten Sender. Das ZDF hatte mit rund 43% seiner Sendezeit den höchsten Informationsanteil. Doch heute geht es nicht mehr nur um die Programmgestaltung der traditionellen Rundfunkmedien. Neue Formate im Internet nehmen am Wettbewerb teil. Auch Stefanie Schneider ist bewusst, dass Menschen heutzutage Medien anders nutzen. Die Landessenderdirektorin des SWR ist dennoch überzeugt, dass auch im Zeitalter des Internets der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine der wichtigsten unabhängigen Informationsquellen darstellt. Um dieser Aufgabe nachzukommen, müsse auch das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen mit der Zeit gehen.
Das Mediennutzerverhalten der Menschen hat sich dramatisch verändert. Wenn Menschen zeitunabhängig Medien nutzen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass sie es können, weil Letztlich ist unser Job dafür zu sorgen, dass die Informationen und alles, was wir produzieren, die Menschen erreicht.
Folglich bieten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bewusst viele Online-Angebote an. Auch Vollblut-Journalist Karl Geibel schätzt die Internetpräsenz als enorm wichtig ein, um jeden Zuschauer erreichen zu können. Der Grundauftrag der Öffentlich-Rechtlichen mache keinen Halt vor der Digitalisierung.
Es ist einfach unmöglich zu glauben, dass junge Menschen von diesen neuen technischen Möglichkeiten ferngehalten werden können. Das heißt, wenn du diese Möglichkeit wegnimmst, gilt für Zeitungen, gilt für Privatfunk, gilt aber in erster Linie auch für Öffentlich-Rechtlichen. Der sperrt denen die zukünftigen Zuhörer weg.
Doch das Internet ist ein heiß umkämpfter Markt. Zwar darf die Internetpräsenz der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nur programmbegleitend eingesetzt werden, Konkurrenten beobachten diese Online-Angebote dennoch kritisch. Denn im Netz müssen sie sich gegen diese beitragsfinanzierten Angebote behaupten. Stefanie Schneider vom SWR sieht im Internet hingegen die Chance der Zusammenarbeit.
Wir können ehrlich gesagt, wenn man die Demokratie ernst nimmt, überhaupt kein Interesse dran haben, Zeitungen irgendwie kaputt zu machen oder beim Sterben zuzugucken. Ganz im Gegenteil. Und unsere Haltung ist, wir wollen eigentlich eher den Schulterschluss mit Qualitätsmedien, also mit Zeitungen, und bieten unsere Inhalte an zur Verlinkung, sodass die Online-Angebote von Zeitungen durch Bewegtbild zum Beispiel verbessert werden können.
Die herkömmlich linearen Kanäle TV, Radio und Print wachsen im Netz zusammen. Um dabei auch die Qualität der journalistischen Inhalte zu sichern, kooperiert nicht nur der Südwestrundfunk mit Partnern aus dem Printbereich. Auch der Rechercheverbund des NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung zeigt das große Potenzial solcher Kooperationen. Mit seinen investigativen Recherchen war dieser bereits an der Aufdeckung von globalen Affären wie den Panama Papers beteiligt. Die Recherchekooperation steht für die sorgfältige journalistische Aufarbeitung umfangreicher Projekte, auch wenn hierfür mehr personelle und finanzielle Ressourcen nötig sind.
Ein Beitrag von Julia Schäfer, Homer Keretmann, Svenja König, Angela Brauchle und Marlies Althöfer.
Of the House Committee on Un-American Activities continued its probe into anti-Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to 5 more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night.
Led Zeppelin mit Communication Breakdown. Ihr hört Radio Mikro Europa heute mit einer Sendung zur Tübinger Mediendozentur, hier auf der Wüstenwelle. Noch beginnt der Tag für Millionen Menschen mit dem Griff in den Briefkasten, um die Tageszeitung rauszuholen. Dieser Griff könnte aber immer häufiger ins Leere gehen, denn das Smartphone läuft der Zeitung zunehmend den Rang ab. Im Jahr 2006 wurden täglich 21 Millionen Zeitungen verkauft. Inzwischen sind es nur noch 15 Millionen. Das hat das Statistikportal Statista herausgefunden. Klassische Zeitungsverlage sind mehr und mehr gezwungen, im papierlosen Internet zu veröffentlichen. Auf eigenen Seiten, über Apps, Facebook und Twitter. Dort ist das Geldverdienen und Kostendecken allerdings ein Problem. Stellt sich unausweichlich die Frage, welche Zukunft haben Zeitungsverlage und Printjournalisten?
Auch wenn die Auflagen sinken und Zeitungen seltener abonniert werden, zeigt eine Stichprobe, für viele Tübinger spielen gedruckte Zeitungen noch immer eine große Rolle.
Ja, ja, klar. Weil ich eigentlich gern weiß, was hier regional so vorgeht, was auch angeboten ist, das ist ja alles drin und das finde ich ganz gut.
Ja, die Schwäbische Zeitung und die Zeit. Also es ist meist ausführlicher, finde ich, bei den Printmedien. Also es ist vielleicht weniger auch reaktionär, also in dem Sinn, dass nochmal einige Zeit vergeht, bis es geschrieben ist und bis es dann ausgedruckt wird.
Wir haben eine Tageszeitung, dann haben wir einmal am Wochenende eine Sonntagszeitung, die FAZ, weil ich das einfach gemütlich finde, mich hinzusetzen und die Zeitung in die Hand zu nehmen und mir auch Sachen rausschneide.
Allerdings äußert sich vor allem bei den Jüngeren der Trend, weg vom Papier und hin zu weniger umfangreichen Informationen.
Nee, kein Abonnement, sondern online und da auch nur den Spiegel, weil ich habe sehr wenig Zeit zum Lesen und wenn ich es schaffe, dann meistens kurz online zwischendurch immer zu gucken.
Also ich lese Zeitung aber meistens online. Zum einen habe ich nicht so die Zeit, um jetzt wirklich jeden Tag die ganze Zeitung zu lesen. Zum anderen reicht mir eigentlich schon das Online-Angebot aus.
Das passt zu den Befürchtungen, dass die althergebrachte Zeitung vom Aussterben bedroht ist und Leser sich mehr und mehr online informieren. Der freie Autor und ehemalige Chefreporter der Stuttgarter Zeitung, Josef Otto Freudenreich, hält diese Angst für teilweise berechtigt.
Wichtig wird es sein für die Zeitungen, die sich selber überflüssig machen, indem sie einfach so langweilig geworden sind, dass sie keiner mehr kauft. Denkt da insbesondere an regionale Zeitungen.
Um für ihre Leser interessant zu bleiben, wollen diese kleineren Zeitungen besonders mit lokalen Themen überzeugen.
Auf dem Land ist die Bindung an die Wohnumgebung größer, da interessiert man sich mehr für das, was im Dorf oder in einer Kleinstadt passiert.
Erklärt der Chefredakteur des Schwäbischen Tagblatts Gernot Stegert. Obwohl es Wochen- und Tageszeitungen mit steigender Auflagezahl gibt, verzeichnen aber auch etliche Zeitungen Verluste.
Die Einnahmen der Zeitung sinken in der Tat. Es hat mit zwei Entwicklungen zu tun. Einerseits mit rückläufigen Anzeigeneinnahmen, zweitens mit sinkenden Auflagen.
Neben veränderten Lesegewohnheiten nennt Stegert vor allem das Sterben der älteren Leser als Grund. Diese machen laut des Verbandes Südwestdeutscher Zeitungsverleger über 70% der Leserschaft aus. Die sinkenden Auflagezahlen haben folgenschwere Konsequenzen.
Alle Verlage haben schon Stellen abgebaut, auch das Tagblatt. Es wurde niemand entlassen, aber es wurden Stellen, die durch Rente frei wurden, nicht wieder besetzt. Das heißt, dass man gleiche Arbeit oder teilweise mehr Arbeit mit weniger Leuten machen muss.
Zum einen sorgt also weniger Geld für eine höhere Arbeitsbelastung. Zudem geht der Trend eindeutig in Richtung Online-Berichterstattung. So haben etwa die Stuttgarter Nachrichten 30 Printstellen abgebaut. Im Online-Ressort wurden jedoch 15 neue Stellen geschaffen. Dies geschah im Zuge des sogenannten Neuen Stuttgarter Wegs. Das Modell bedeutet einen redaktionellen Zusammenschluss der Stuttgarter Nachrichten mit der Stuttgarter Zeitung. Für den stellvertretenden Chefredakteur Wolfgang Molitor war das der einzige Weg aus dem Dilemma.
Wenn man Digitalisierung will, wenn man mitspielen will, qualitativ, aber auch wirtschaftlich, dann war der Aufbau der digitalen Redaktion durch die Zusammenlegung ein zwingender Schritt.
Qualitativ und in der Vielfalt sieht Molitor keine Nachteile. Dagegen kritisiert sein Ex-Mitarbeiter Freudenreich die Zusammenlegung scharf.
Ich nenne das nicht Qualitätsjournalismus, sondern ich nenne das Mogelpackung oder Etikettenschwindel. Finden Sie unter dem Titel Stuttgarter Zeitung, sagen wir mal, zu großen Teilen dasselbe verkaufen, wie unter dem Titel Stuttgarter Nachrichten, also dann verarschen Sie da schlicht und ergreifend Ihr Publikum.
Tatsächlich zeigt ein stichprobenartiger Vergleich beider Zeitungen viele inhaltliche Überschneidungen. Teilweise werden Bilder und Texte einfach kopiert. Neben der thematischen Vielfalt leiden offenbar auch Recherche und Qualität.
Man merkt das teilweise, dass man dann bei der Recherche manchmal den dritten oder vierten Anruf aus Zeitgründen nicht mehr machen kann.
Räumt auch der Tagblatt-Chefredakteur Stegert ein. Dennoch fühlen sich viele Leser durch Printmedien immer noch solider informiert als durch Online-Artikel. Ein Gedanke, dem Wolfgang Molitor widerspricht.
Wir müssen auch höllisch aufpassen, dass wir mit dem Begriff Digitalisierung nicht unterschwellig immer die Frage transportieren, ist das eine andere Qualität? Es ist ein anderes Herangehen an Themen, es ist eine andere Schnelligkeit, es ist manchmal auch eine andere Sprach- und Darstellungsform, aber digital und Print ist im Prinzip völlig deckungsgleich in der Qualität.
Den Vorwurf, die rasante Online-Welt würde zu einem Manko an journalistischer Qualität führen, will Molitor nicht gelten lassen. Er hinterfragt stattdessen die Quellen solcher Vorwürfe.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Erzählen von Schnelligkeit, das kommt meistens von einer Seite, die waren auch schon in Print hinten dran. Die, die in Print schnell waren, sind jetzt auch in Online schnell. Es gibt verschnarchte Redaktionen, es gibt sehr pfiffige Redaktionen. Da ändert sich unter digitaler Prämisse überhaupt nichts dran.
Allerdings haben gerade kleinere Verlage Probleme, mit ihrem Online-Angebot Geld zu verdienen. E-Paper, E-Commerce und Paid Content sind beispielsweise erste Schritte, um Verluste durch sinkende Auflagen und Annoncen abzufangen. Dennoch hat sich bisher kein Finanzierungsmodell durchgesetzt. Die Folge? Niemand weiß so recht, wie es weitergehen wird. Die einzige Gewissheit scheint zu sein, dass die Zukunft der Zeitungsverlage nur noch im Zusammenspiel mit Online funktionieren kann. Für Wolfgang Molitor ist das jedoch kein Grund für Schwarzmalerei. Er nimmt stattdessen die Journalisten in die Pflicht.
Mir ist dieser jammervolle Unterton in vielen Redaktionen zu laut. Wenn ein Berufsbild sich ändert und auch eine wirtschaftliche Grundlage sich ändert, dann muss man auch als Journalist sich umstellen und erkennen, dass man in einem anderen, größer aufgestellten Medienbereich tätig sein muss. Ich finde, das ist eine Leistung, die man erwarten darf.
Wie es in 10 Jahren um Zeitungen wie das Schwäbische Tagblatt bestellt sein wird, ruft bei Gernot Stegert ebenfalls Fragezeichen hervor. Ob die gedruckte regionale Tageszeitung erhalten bleibt, könnte am Ende sogar ganz banal von den Kosten für neue Maschinen abhängen.
Auch die technische Entwicklung ist so rasend schnell, dass alles eigentlich nur ein Gucken in die Glaskugel ist. Interessant wird es irgendwann, wenn die Druckauflage so stark gesunken sein sollte und die Druckmaschinen erneuert werden müssen. Vielleicht Mitte der 20er oder Ende der 20er Jahre. Druckmaschinen sind sehr, sehr teuer.
So könnte es sein, dass dann schlicht die Investitionskosten den kleinen Zeitungen den Todesstoß versetzen. Dann müssten sich deren Verlage mit Online-Seiten und Apps begnügen. Vorausgesetzt, sie finden bis dahin Möglichkeiten, auf diesen Wegen Geld zu verdienen. Schließlich will guter, erfolgreicher Journalismus auch bezahlt werden. Eine Zukunft mit immer weniger Blättern in den Zeitungsständen ist also zu befürchten. Somit würde der Tag für Millionen Menschen nicht mehr mit dem Griff in den Briefkasten beginnen, sondern ausschließlich mit einem Wischen über den Bildschirm ihres Smartphones.
Ein Beitrag über die Zukunft der Zeitungsverlage von Felicitas Mackert, David Frey, Vivien Strittmatter, Katrin Pichar und Lara Völter. Ihr hört Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle.
About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the thank you.
woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
Beatles mit dem Mediensong A Day in the Life. Wie die Zukunft der klassischen Medien aussehen wird, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Es bleibt also spannend. Für heute verabschieden wir uns von euch. Die heutigen Beiträge stammen aus dem Master-Kooperationsprojekt der Medienwissenschaft von Professor Bernhard Birksen mit dem SWR-Studio Tübingen und Andreas Nahm. Die Autorinnen und Autoren Priscilla Ackermann, Marlies Althöfer, Angela Brauchler, Ann-Christine Emden, David Frey, Amelie Hambrecht, Kai Jostmeier, Homa Keretmann, Svenja König, Felicitas Mackert, Tanjatna Magweko, Alexander Moskowitz, Julia Schäfer, Katrin Pischer, Max Schweitzer, Andrea Spiegel, Vivian Strittmatter und Lara Völter. Die Koordination beim SWR hatten Sandra Müller, Thomas Scholz, Tom Hagenau und Andreas Nahm. Die Koordination zwischen dem Medienprojekt und Mikroeuropa übernahm Alexander Moskowitsch. An den Reglern saß Clemens Dursch, Redaktion Ulrich Hegele. Am Mikrofon war Ina Mecke. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikroeuropa.de und besucht uns auf Facebook. Bis bald!
Zeitung.